ARD.
SWR Kultur. Forum. Heute mit Susanne Henn und dem Thema Bio, fair und klimaneutral. Wie glaubwürdig sind Ökolabels? An diesem Donnerstag verhandelt der Bundesgerichtshof über die Frage, ob Produkte mit dem Begriff klimaneutral beworben werden dürfen oder nicht. Urteile dazu gibt es schon von unteren Instanzen und sie lauten mal ja und mal nein. Konkret geht es am Donnerstag um Katjes und seine Fruchtgummis. Dahinter steht aber die Frage, können wir Aussagen, die Nachhaltigkeit, Klima- oder auch Umweltschutzversprechen vertrauen oder sind sie mehr Schein als Sein? Stichwort Greenwashing. Worauf können sich Verbraucher und Verbraucherinnen verlassen? Benötigen wir in dem Bereich mehr politische Vorgaben und wie nachhaltig können wir überhaupt produzieren? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Stefanie Sabet, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie und dort unter anderem für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig, mit Professor Ricardo Wagner, Professor für nachhaltiges Management und Kommunikation an der Fresenius Hochschule in Köln und mit Jochen Gallenkirchen, Referent nachhaltiger Konsum beim Bundesverband Verbraucherzentralen. Herr Gallenkirchen, wenn Sie in der Drogerie die Wahl haben zwischen einem Produkt, das damit wirbt, besonders umweltfreundlich zu sein, und einem, auf dem gar nichts steht, was nehmen Sie dann?
Das ist tatsächlich eine Frage, die, glaube ich, viele VerbraucherInnen beschäftigt. Wir bekommen in Umfragen immer wieder mit, dass VerbraucherInnen sehr stark darüber nachdenken, wie sie mit ihrem Konsum zu nachhaltigeren Produktionsmethoden oder auch zum Klimaschutz beitragen können. Und tatsächlich haben Werbeaussagen auf Produkten großen Einfluss auf Konsumentscheidungen.
Das, und bei Ihnen?
Bei mir liegt da, glaube ich, berufsbedingt eine gewisse Skepsis vor, weil ich mich ja tatsächlich mit grünen Werbeaussagen beschäftige und ich immer wieder von Fällen mitbekomme, wo die nicht so verlässlich sind und tatsächlich nicht das drinsteckt, was draufsteht. Deshalb habe ich da, glaube ich, eine gewisse Vorsicht, die ich an den Tag lege.
Frau Sabet, wenn ich im Supermarkt bin, dann ist ja heutzutage eigentlich jedes Produkt irgendwas. Regional, aus biologischer oder kontrollierter Produktion, fair gehandelt, mit recycelter Verpackung. Es gibt mittlerweile mehrere hundert Bezeichnungen. Haben Produkte ohne Claims überhaupt noch eine Chance?
Das Angebot ist unglaublich groß. Also wir haben ja über 40.000 verschiedene Produkte in den Regalen. Natürlich probieren sich die Hersteller und Händler da auch voneinander zu differenzieren. Es sind natürlich immer unterschiedliche Claims und für den einen oder anderen mag das ein Dschungel sein. Aber natürlich ist das immer ein Nachfragemarkt. Lebensmittelmarkt ist ganz stark ein Nachfragemarkt. Das heißt, das, was eben der Kunde und der Verbraucher möchte, das versuchen die Hersteller anzubieten. Und wir sehen eben, dass diese Claims versuchen, diesem Trend nachzukommen, dass die Verbraucher sich immer mehr dafür interessieren, wo kommen Produkte her, wie sind sie hergestellt und eben Informationen darüber suchen.
Also es erhöht meine Verkaufschancen.
Ich glaube, das kann man zum Teil mit Daten belegen, aber auch nicht nur. Ich glaube, die Kaufentscheidung des Verbrauchers hängt an vielen Aspekten, vor allem an der Qualität, am Geschmack. Das ist das Hauptqualitätsmerkmal für Lebensmittel schlechthin, aber auch am Preis. Also es sind einfach sehr, sehr viele. Die Claims und Werbeaussagen spielen natürlich eine Rolle, aber nicht nur.
Herr Wagner, wenn ich jetzt ein Produkt mit einem Aufdruck kaufe, bio, fair, nachhaltig, suggeriert mir das automatisch, dass es das bessere Produkt ist?
Ja klar, deswegen wird es ja gemacht. Man macht natürlich Branding, Marketing mit Nachhaltigkeitsclaims, weil es funktioniert. Also es stimmt natürlich, dass zur Kaufentscheidung mehr gehört als einfach nur das Thema Nachhaltigkeit. Aber es ist inzwischen schon das Relevant Set, wie man im Marketing so schön sagt, also in die Kriterien, die ich zum Kauf einbeziehe, ist es schon ganz klar eingezogen. Also das kann man schon sehen, dass das auch da im Mainstream angekommen ist. Was natürlich dann gleichzeitig auch die Frage der Glaubwürdigkeit nochmal viel, viel stärker auch ins Zentrum rückt, ne, die wir ja heute hier auch diskutieren. Aber klar, natürlich, es funktioniert.
Glaubwürdigkeit ist ja ein gutes Stichwort. Da geht es am Donnerstag vom Bundesgerichtshof rum, wenn darüber verhandelt wird, ob Katjes seine Fruchtgummis jetzt als klimaneutral bezeichnen darf oder nicht. Herr Gallenkirchen, worüber genau wird da eigentlich gestritten?
Es geht im Kern um die Frage, wie der Begriff Klimaneutralität eigentlich verstanden wird. Wir haben als Verbraucherzentrale Bundesverband im letzten Jahr in einer Untersuchung herausgefunden, dass ein Großteil der VerbraucherInnen, die den Claim Klimaneutralität oder klimaneutral auf einem Produkt sehen, davon ausgehen, dass das Produkt emissionsfrei hergestellt worden ist. Das ist ja aber nicht der Fall. Klimaneutral bedeutet de facto, dass der Hersteller CO2-Kompensationszertifikate gekauft hat, die die Menge an CO2, die im Herstellungsprozess entstanden ist, idealerweise kompensiert. Das ist aber was ganz anderes, als wenn das Produkt tatsächlich emissionsfrei hergestellt worden wäre, was derzeit technisch nicht möglich ist. Es entsteht immer irgendwo CO2-Emissionen. Und bei der Verhandlung geht es jetzt eben um die Frage, ist es irreführend, wenn auf einem Produkt klimaneutral draufsteht, weil damit der Eindruck der Emissionsfreiheit erweckt wird. Wir würden sagen, klar, ja, es ist irreführend. Die Gegenseite ist der Meinung, der Claim klimaneutral ist verständlich genug und es ist klar für VerbraucherInnen, was dahinter steckt.
Herr Wagner, müssten wir denn den Begriff nicht einfach mal definieren und sagen, klimaneutral heißt das und das und das, Punkt. Und das kann dann jeder nachlesen und gut ist.
Ja, das wäre schön, wenn das technisch auch so einfach ginge. Das ist natürlich bei den unterschiedlichen Produktionsmethoden, Beschaffungswegen etc. nicht so ganz simpel zu machen. Ich glaube, der Weg, der da jetzt gerade eingeschlagen wird, diese Begriffe tatsächlich erstmal grundsätzlich aus dem Verkehr zu ziehen, den finde ich schon ganz gut. Ja, also es ist ja so, dass ja auch mit der EU-Gesetzgebung, die wir in den nächsten Jahren ja auch sehen werden, solche Begriffe erstmal per se nicht eingesetzt werden dürfen, wenn nicht bestimmte Kriterien erfüllt werden. Und das finde ich grundsätzlich erstmal einen guten Weg. Wenngleich natürlich auch die spezifische Gesetzgebung, was gefordert wird, natürlich auch noch zum Teil sehr, sehr unscharf ist und man mal gucken muss tatsächlich, was zum Beispiel gerade über Rechtsprechung dann am Ende auch akzeptiert wird. Schön wäre es, aber ich glaube, das ist tatsächlich rein praktisch nicht ganz so einfach zu machen.
Jetzt haben Gerichte in der Frage ja schon unterschiedlich geurteilt. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat letztes Jahr gesagt, ja, Katjes darf seine Produkte klimaneutral nennen. Das Landgericht Karlsruhe hat DM das Gleiche verboten. Frau Sabert, begrüßen Sie es, wenn das jetzt mal höchstrichterlich entschieden wird?
Wir begrüßen vor allem eine klare gesetzliche Regelung, weil das kann eigentlich die größte Rechtssicherheit bieten. Und das ist auf einem guten Weg. Wir haben die EU Green Claims Initiative auf dem Tisch liegen, die eben genau so einen Rahmen vorschreiben soll, wie sind Aussagen wie Klimaneutralität, aber auch andere Nachhaltigkeitsaussagen zu belegen. Welche Datenmethoden muss man da vorhalten? Und das wird dann eben auch verifiziert und überprüft. Und das ist für uns der rechtssichere Weg.
Über die Green Claims Richtlinie möchte ich gleich noch sprechen. Ich möchte mal erst noch kurz beim Ist-Zustand bleiben. Da wird ja mit vielen Begriffen operiert, die nicht wirklich definiert sind. Nachhaltig ist ja auch sowas. Was ist nachhaltig, Herr Gallenkirchen?
Das ist eine gute Frage und nachhaltig ist ein wahnsinnig weiter Begriff, unter den alles Mögliche fallen kann. Also klassischerweise definiert man Nachhaltigkeit ja in den drei Dimensionen ökologisch, sozial und ökonomisch, kann sich also auf soziale Bedingungen in der Produktion, Arbeitsbedingungen, Freiheit von Kinderarbeit, Löhne, die gezahlt werden, beziehen, kann sich aber natürlich auch auf die Umweltauswirkungen des Produktes selber, der Produktion beziehen und natürlich auch auf den ökonomischen Aspekt dabei, dass nachhaltig gewirtschaftet wird. Dadurch, dass der Begriff so schwammig ist, das ist aber natürlich auch schon gleich ein Problem für VerbraucherInnen, weil man eben nicht genau weiß, was dahinter steckt, ob ein Produkt, das als nachhaltig beworben wird, auch tatsächlich in allen diesen Dimensionen nachhaltig ist, ob nur ein Teil davon gemeint ist, das lässt sich eben so am Begriff und an der Werbung nicht erkennen.
Da gab es ja auch in den letzten 10, 15 Jahren intensive Diskussion, wie darf das nun heißen, wie muss man das nennen. Es gab ja auch nochmal den Begriff der Corporate Social Responsibility, der verantwortlichen Unternehmensführung. Da wurden viele Namensspiele tatsächlich auch betrieben und inzwischen hat sich ja tatsächlich der Begriff Nachhaltigkeit irgendwie so als Oberbegriff durchgesetzt, was tatsächlich nicht nur Vorteile hat, weil beispielsweise wir einen starken Überhang auch von ökologischen Themen haben und viele soziale Themen ganz häufig dann so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Das sehen wir gerade beim Thema Klima, was viele Unternehmen so einen sehr, sehr starken Carbon-Fokus haben, also Carbon Management, Klimamanagement und sehr, sehr häufig dann das sozusagen pars pro toto so als fürs ganze Thema Unternehmensverantwortung genommen wird, was natürlich nicht stimmt, weil es natürlich noch eine ganze Vielzahl anderer Themen gibt, sowohl ökologische Themen wie auch eben auch soziale oder kulturelle Themen, die eigentlich auch mit in den Begriff reingehören.
Das ist ja auch so ein beliebtes Modell, dass man einen Aspekt rausgreift. Nehmen wir mal an, eine Verpackung ist aus 60% Rezyklat. Der Rest des Produktes ist leider nicht besonders umweltfreundlich. Es wird aber als umweltfreundlich beworben. Ist das ein häufiger Weg, Herr Gallenkirchen?
Das ist tatsächlich ein häufiger Weg, dass eben tatsächlich nur die Verpackung bestimmte Ansprüche erfüllt. Der Eindruck aber entsteht, dass das gesamte Produkt damit gemeint ist und das ist eine Strategie. Das hat eine Untersuchung im letzten Jahr auch gezeigt, tatsächlich funktioniert. Dann passiert es tatsächlich relativ häufig, dass so ein Einzelaspekt herausgegriffen wird, das VerbraucherInnen aber im Konsumalltag oft gar nicht auffällt.
Wenn es um das Thema Greenwashing geht, da gibt es so eine Art Generalverdacht. Also die Verbraucher und Verbraucherinnen sind skeptisch. Nur 16% glauben, dass sich die Unternehmen genug in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umweltschutz einsetzen. Zu Recht, Frau Sabel?
Zu Unrecht. Zum einen können wir sagen, dass wir jetzt schon in den letzten, über 10 Jahren sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben, was schon auch ein freiwilliges Nachhaltigkeitsmanagement in den Unternehmen anbelangt. Wir haben dort selber sehr große Initiativen gestartet. Es gibt natürlich auch einige große, sehr große Unternehmen, die natürlich auch schon gesetzlich verpflichtet sind, ein Nachhaltigkeitsmanagement über eben CSR-Reporting zu implementieren. Und das wird sich ja jetzt auch weiter ausweiten. Und wir sehen mittlerweile, dass eigentlich der Begriff, über den muss man nicht mehr aufklären bei den Unternehmen. Sie haben verstanden, was es ist und dass es wichtig ist. Und da ist für mich auch nochmal wichtig zu betonen, bei der Frage, was ist nachhaltig, ist es aus Unternehmenssicht vor allem erstmal, das ist ein Prozess, das ist kein Endzustand. Das ist auch etwas, was uns immer weiter begleiten wird. Wir haben uns dort Ziele gesetzt. Wir werden uns immer neue Ziele setzen müssen. Und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, auch für den Verbraucher, dass wenn ein Unternehmen sagt, ich bin nachhaltig, dass das Unternehmen erkannt hat, was für einen Einfluss es hat auf eben soziale und Umweltfaktoren, dass es sich Ziele gesetzt hat und eben denen nachkommt. Und natürlich greift man dann gerade auch in der Kommunikation nicht alle Aspekte auf. Man versucht in der Regel, sich auf die wesentlichen für das Unternehmen oder Produkt Aspekte zu konzentrieren. Und wenn beispielsweise eben die Verpackung für ein Produkt sehr wichtig ist, gerade Verpackungs- und Abfallmanagement ist ein unglaublich wichtiger Faktor, dann finde ich das richtig.
Und allein, wenn man auch die materiellen Themen sieht, das, der Hinweis war auch vollkommen richtig, ne? Das Unternehmen, glaube ich, tatsächlich auch in der Mehrzahl erkannt haben, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, was nicht mehr weggeht. Und dass sie jetzt auch den Schritt machen müssen, tatsächlich auch die relevanten Themen zu diskutieren. Aber selbst wenn man nur die nimmt, wird es ja auch schon schwierig, die zum Konsumenten zu kommunizieren. Denken wir mal an so ein klassisches Supermarktregal mit 50 verschiedenen Fruchtjoghurtsorten. Der Becher hat eine begrenzte Größe. Wie will man sozusagen am Point of Sale das Thema Nachhaltigkeit generell vernünftig kommunizieren? Deswegen reden wir ja auch über Siegel, die auch notwendig sind, ne? Um diese wirklich große Komplexität dieses Themas auch versuchen auf den Punkt zu bringen. Das ist ja am Point of Sale gar nicht so einfach. Und keiner will vorher bei jedem Joghurt die Internetseite besuchen oder möglicherweise sogar noch den Nachhaltigkeitsbericht lesen. Insofern sind die Unternehmen dann natürlich auch wirklich in einer ganz einfachen Lage. Sie müssen ein sehr, sehr breites, sehr komplexes Thema managen und dann trotzdem am Point of Sale auf den Punkt kommen und sagen, wo stehen wir bei dem Thema?
Ich würde hier aber gerne auch nochmal auf den Aspekt der gesetzlichen Regulierung zu sprechen kommen und die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die angesprochen wurden. Das ist ja ein Thema, auf das ganz lange gesetzt wurde bei nachhaltigen Produktionsbedingungen, eben auch freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen. Es hat sich aber immer wieder gezeigt, dass das nicht ausreicht. Und auch im Rahmen des Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung gab es ja immer wieder Monitorings davon, inwieweit zum Beispiel die Vorgaben der UN zu Wirtschaft und Menschenrechten umgesetzt werden unter deutschen Unternehmen. Die sind lange nur von einer sehr geringen Anzahl von Unternehmen tatsächlich umgesetzt worden, was dann ja letztendlich die vergangene, damals noch CDU geführte Bundesregierung dazu veranlasst hat, das deutsche Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen und zu verabschieden, eben weil die freiwilligen Selbstverpflichtungen nicht ausreichen, sondern es eben in dem Bereich schon dringend gesetzliche Regelungen braucht, was die Produktionsbedingungen angeht.
Aber dann gibt es ja auch durchaus Labels und Claims, die sind zuverlässig. Also Bio ist ein geschützter Begriff, Fairtrade ist ein geschützter Begriff. Brauchen wir davon einfach mehr? Oder umgekehrt gefragt, wenn jetzt bei vielen Eigenmarken, bei Discountern, auch in Supermärkten, wenn da was mit Fair, mit Bio, mit Sozial draufsteht, wer überprüft es eigentlich? Wer legt die Kriterien fest?
Ja gut, das muss ja zunächst mal der Siegelgeber, muss sich ja ein Rahmenwerk geben, wie das Siegel aufgebaut ist, wie es überprüft wird, wie man überhaupt zu den Themen kommt, die in dem Siegel bewertet werden. Gibt es da entsprechende Stakeholder-Dialoge beispielsweise? Ja, werden da Experten einbezogen? Ist das ein transparenter Prozess? Und wie wird es regelmäßig überprüft? Das ist das, was sozusagen vom Siegelgeber auch kommen muss. Das muss also auch nicht unbedingt heißen, dass Siegel, die aus einer bestimmten Brancheninitiative oder aus einer Unternehmensinitiative entstanden sind, dass die automatisch schlecht sind, ne? Und die anderen sind automatisch gut. Sondern es geht eher um die Spielregeln, wie das Siegel tatsächlich am Ende aufgebaut wird. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben aber natürlich, das war ja auch der Auftakt für die Green Claims Directive, dass die EU sich entsprechende Siegel und Claims angeschaut hat und festgestellt hat, dass jeder zweite Claim und sehr viele Siegel tatsächlich nicht substantiiert waren, nicht transparent waren, nicht nachvollziehbar waren. Und deswegen irgendwann auch gesagt wird, okay, das geht natürlich so nicht. Ja? Also insofern hat man schon gesehen, dass die Unternehmen und auch die Siegelgeber da an der Stelle eben nicht flächendeckend gute Arbeit geleistet haben.
Zumal ja auch häufig gar nicht sichergestellt ist, dass Unternehmen und Siegelgeber unterschiedliche Akteure sind. Ja. Es kommt ja immer wieder zu Selbstzertifizierung. Ja. Dann stellt sich wirklich die Frage, kann man das noch als Siegel bezeichnen oder ist es eigentlich reine Werbung? Allein der Aspekt, dass da Dritte zertifizieren, wäre ja schon mal ein Fortschritt.
Das wäre der Hintergrund meiner Frage. Wenn ich als Discounter meine Eigenmarke zertifiziere, lege ich ja auch selber die Kriterien fest.
Genau.
Und wer kontrolliert das denn?
Dafür gibt es generell derzeit eben noch keine Regeln. Das ist das Problem aus unserer Sicht auch für VerbraucherInnen. Man weiß es eben nicht. Es ist gar keine Verteufelung aller Siegel damit gemeint. Es gibt durchaus anspruchsvolle Siegel, die auch tatsächlich das zertifizieren, was drauf ist. Nur das weiß man eben als Otto-Normalverbraucher im Supermarkt nicht. Das weiß ich auch nicht bei jedem einzelnen Siegel, das mir im Supermarkt begegnet, ob das überhaupt von irgendjemandem überprüft wird oder ob es eine reine Selbstzertifizierung ist. Und ich beschäftige mich beruflich damit. Die meisten Menschen sind eben nicht hauptberuflich VerbraucherInnen und da liegt ein zentrales Problem in der ganzen Angelegenheit.
Also man dürfte das ja, ne? Also man dürfte das ja tun, dass man das auch von anderen überprüfen lässt. Und wenn man der ISO 14024, die ja so Umweltzertifizierung und Siegel so ein bisschen versucht auch zu strukturieren, da ist ja ein wesentlicher Punkt tatsächlich überprüfte Kriterien, die unabhängig bewertet werden. Also die Möglichkeit gäbe es natürlich, aber die haben Unternehmen natürlich auch aus Kostengründen, natürlich teilweise auch aus Eigeninteresse nicht immer getan.
Gibt es denn irgendeine Stelle, wo ich schauen könnte, was ein Siegel aussagt, wo ich das innerhalb von 30 Sekunden rausfinden kann oder ist das ein kompletter Dschungel?
Es gibt beispielsweise die Seite Siegelklarheit von der Bundesregierung, auf der die Hintergründe von vielen Siegeln dargestellt werden. Das Problem bei diesem Portal, das an sich schon mal begrüßenswert viel Transparenz schafft, ist, dass da eben viele Siegel gar nicht drin auftauchen, weil die Siegelgeber selber entscheiden können, ob sie da überprüft werden wollen, beziehungsweise ob das Überprüfungsergebnis dort erscheinen kann. Deshalb, ja, es gibt die Möglichkeit, aber die ist nicht flächendeckend.
Und gerade im Lebensmittelbereich ist keines der Siegel tatsächlich auch bewertet worden auf dem Portal. Und wenn wir bei Label Online schauen, das ist auch nochmal so eine Seite, wo relativ viele auftauchen. Da haben wir beispielsweise im Lebensmittelbereich 224 Siegel drin. Davon sind 152 mit besonders empfehlenswert ausgezeichnet, 35 mit empfehlenswert und nur 25 sind nicht bewertet und 12 eingeschränkt. Also da müsste man jetzt nochmal tiefer reinschauen, aber da kommt auch so ziemlich gefühlt so ziemlich jedes Siegel extrem gut weg. Das halte ich auch für relativ unwahrscheinlich.
Frau Sabert, da müsste es ja im Sinne der Glaubwürdigkeit für die Ernährungsindustrie wirklich sehr wichtig sein, dass da einheitliche Kriterien geschaffen werden.
Absolut. Die Unternehmen stehen ja ebenso vor dem Label-Dschungel, muss man ja sagen. Auch sie, wenn sie sagen, ich möchte kommunizieren über das, was ich tue, ich dränge mich hier an oder ich habe irgendwo Erfolge erzählt, wie kommuniziere ich das am besten, dann sind sie eben auch genauso damit konfrontiert, dass es eine zahlreiche Anzahl von Siegelgebern gibt und eben auch sich die Frage stellt, auf wen setzt man dann und das ist mitunter eben auch, wie schon gesagt wurde, auch immer sehr, sehr kostspielig. Insofern ja, zum einen ist es gut, wenn einheitliche Regeln im Binnenmarkt bestehen, aber eben auch dann diese Aussagen auch nochmal geprüft werden, ob sie eben mit richtigen Methoden da, Audits etc. zustande gekommen sind. Natürlich muss man auch dazu sagen, setzen wir uns auch sehr dafür ein, dass das nicht dazu führt, dass diese Prüfprozesse der Aussagen und Labels derart lange dauern oder derart aufwendig sind, dass man am Ende gar keine Aussagen mehr tätigen kann, weil ich glaube, das ist auch etwas, was keine Seite Seite wollen kann, weil es soll ja kommuniziert werden. Die Verbraucher suchen Informationen. Und natürlich haben wir auch schon festgestellt, wahrscheinlich kann ein Claim oder ein Siegel nicht alles kommunizieren, was in so einem Nachhaltigkeitsbericht drinsteht. Aber es kann zum einen auf einzelne wesentliche Aspekte hinweisen oder dem Verbraucher einen Hinweis geben, wo er sich vielleicht auch noch weiter informieren kann. Und das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen sollten wir gucken, dass dann die Prüfprozesse auch schnell laufen und vor allem auch in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig laufen, weil was wir hier diskutieren, ist eine Richtlinie und die kann natürlich dann in den unterschiedlichen Ländern auch immer noch mal anders ausgestaltet werden.
Biofair und klimaneutral, wie glaubwürdig sind Öko-Labels? Darum geht es heute im SWR Kulturforum. Die Green Claims Richtlinie, die die EU jetzt auf den Weg gebracht hat, die war ja schon ein paar Mal Thema. Darauf möchte ich jetzt noch mal näher eingehen. Der Unterschied zu den bisherigen nationalen, auch deutschen Regelungen ist ganz kurz zusammengefasst, dass Unternehmen künftig Prüfverfahren für umweltbezogene Aussagen durchlaufen müssen, bevor sie diese tätigen. Das muss wissenschaftlich fundiert sein, transparent und sie dürfen nicht in die Irre führen. Herr Gallenkirchen, das hört sich aber ziemlich kompliziert an.
Das ist nicht unmöglich. Es ist ja aber tatsächlich auch so, dass die Green Claims Richtlinie vielleicht das vorweg derzeit noch nicht beschlossen ist. Die steckt noch im europäischen Gesetzgebungsprozess fest.
Und aber die ersten Schritte sind getan.
Die ersten Schritte sind getan und wir schauen jetzt mal, wie es dann wahrscheinlich nach den Europawahlen damit weitergeht. Die Überprüfung von Werbeaussagen selbst kann unter Umständen gewisse Schwierigkeiten oder auch einen längeren Prozess bedeuten. Das ist nicht zu bestreiten. Ich glaube aber, dass das ein Prozess ist, der wichtig ist, weil er eben dazu beitragen kann, dass Werbeaussagen vertrauensvoller sind und Verbraucher noch tatsächlich besser erkennen können, bei welchen Produkten sie tatsächlich etwas für mehr Nachhaltigkeit oder für mehr Umweltschutz tun und eben nicht mehr in die Irre geführt werden.
Das heißt dann bestenfalls, wenn ich im Supermarkt vor dem Joghurtregal von Herrn Wagner stehe mit meinen 500 verschiedenen Fruchtjoghurts und ich habe da einen bestimmten Claim, der dann diese Richtlinie widerspiegelt, dann weiß ich, ja, wenn ich den kaufe, mache ich alles richtig.
Das wahrscheinlich nicht, aber zumindest weiß ich, dass ich dem Claim, der auf dem Produkt draufsteht, vertrauen kann. Und damit wird nicht versprochen, dass das das absolut beste und richtige Produkt ist. Es wurde ja auch schon angesprochen, dass es noch viele andere Aspekte gibt, die beim Kauf eine Rolle spielen und die Nachhaltigkeit da nur einer von mehreren ist. Aber zumindest kann ich mich darauf verlassen, dass draufsteht, was drinsteht.
Aber der Claim würde dann ja nur aussagen, dass das, was im Zusammenhang mit diesem Produkt behauptet wird, wahr ist.
Genau.
Herr Wagner, erfüllen schon viele Unternehmen heute solche Voraussetzungen?
Nein. Das ist tatsächlich der Punkt, weswegen wir diese Gesetzgebung ja auch leider gebraucht haben. Und ich sage deswegen leider, weil ich das tatsächlich bedauernswert finde, dass wir wieder einmal an diesen Punkt gekommen sind, dass wir das Eingreifen der Gesetzgeber und dann am Ende auch wieder einen Bürokratieaufbau an der Stelle auch haben. Diese Regeln für Nachhaltigkeitskommunikation, Reporting, für gute Siegel, die sind ja nicht neu. Diese Überlegung, wie muss vernünftige Nachhaltigkeitsberichterstattung aussehen, wie muss ein vernünftiges Siegel aussehen, die sind ja schon seit 10, 15 Jahren praktisch Industriestandard. Und dass die Unternehmen sozusagen es nicht geschafft haben oder auch die entsprechenden Siegelgeber es nicht geschafft haben, tatsächlich das entsprechend auch durchzusetzen, ist erstmal sehr, sehr bedauerlich. Und es ist ja noch lange nicht gesagt, wenn der Claim, der auf diesem Produkt draufsteht, ist es überhaupt das richtige Produkt? Sollte man das überhaupt kaufen? Ist das sinnvoll, in einem nachhaltigen Konsum dieses Produkt zu kaufen? Das wird es ja auch nicht auflösen. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der auch nicht aufgelöst wird. Und zwar, was ist denn eigentlich mit dem Unternehmen, was dahinter steht? Ist das Unternehmen im Ganzen ja auch eins, was möglicherweise nachhaltig und gesellschaftlich verantwortlich handelt? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der wird auch nochmal wichtiger werden, auch in den nächsten Jahren, weil wir, glaube ich, auch mit dieser immer feingliedrigeren Kommunikation auf Produktebene irgendwann an Grenzen stoßen, auch das, was Verbraucher auch tatsächlich aufnehmen können. Ich glaube, dass auch Siegel, die eher auf Unternehmensebene agieren, ich denke beispielsweise an sowas wie B-Corp oder GWÖ-Zertifizierung, also Gemeinwohlökonomie-Zertifizierung, also relativ anspruchsvolle Zertifizierungsprozesse für Unternehmen, die aber das gesamte Unternehmen in den Blick nehmen und erstmal grundsätzlich die Frage beantworten, ist das denn überhaupt ein nach nachhaltigen Prinzipien arbeitendes Unternehmen? Diese Fragen werden, glaube ich, noch wichtiger werden und das finde ich auch einen richtigen Trend, tatsächlich auch mal zu gucken, wo kommt das Produkt eigentlich her und wie arbeiten denn die dieses Produkt anbieten.
Also da wären wir wieder beim Lieferkettengesetz.
Das geht ein bisschen in die Lieferkette rein, aber zunächst mal natürlich auch eine B-Corp-Zertifizierung oder eine GWÖ-Zertifizierung schaut auch das Thema Lieferkette selbstverständlich an. Es geht aber zunächst mal vor allem auch darum zu bewerten, ist das Unternehmen grundsätzlich von der Unternehmensverfassung her, von der Eignerstruktur her, von den Geschäftsprinzipien her, für die alle Stakeholdergruppen, die relevant sind, also Mitarbeitende, aber natürlich auch Lieferkette, weitere Gesellschaft, ist das Unternehmen überhaupt da verantwortungsvoll und nachhaltig aufgestellt? Aber es ist eben nicht nur das Produkt, weil das ist ja auch eine ganz beliebte Marketingstrategie, eine Öko-Reihe zu haben, eine Green-Reihe zu haben und dann zu hoffen, dass das sozusagen dann auch auf das Unternehmen entsprechend abfärbt.
Frau Sabet, der Herr Wagner sagte gerade, er bedauert, dass es auf EU-Ebene so weit kommen musste. Sie auch?
Also es hat uns, ich sag mal so, nicht überrascht, wo wir angefangen haben, Unternehmen in Nachhaltigkeitsmanagement zu schulen und uns auf den Weg gemacht haben, da eben auch die kleinen und mittelständischen, die auch erstmal gesetzlich gar nicht im Fokus stehen, da mitzunehmen, war das ein ganz, ganz häufiges Thema, dass immer, wenn man an den Punkt kam, dass man gesagt hat, man ist jetzt gut aufgestellt, dann haben wir gesagt, gut, dann tue Gutes und spricht darüber, geht in die Kommunikation, macht auch einen, sage ich mal, einen ökonomischen Mehrwert daraus, dann sind sehr viele sehr, sehr scheu geworden, weil sie eben genau diese Angst hatten, dass sobald sie mit Aussagen nach draußen gehen, reihenweise Kritik ernten, weil vielleicht eben, es ist ein Prozess, natürlich macht keiner immer alles am Anfang gleich richtig und darum geht es aber bei dem Thema auch nicht. Und jetzt haben wir natürlich diese kritische Diskussion, wenn Einzelne in die Kommunikation gehen und wir haben selber gerade alle festgestellt, den goldenen Schlüssel dazu hat noch keiner gefunden. Es gibt auch kein Label, das mir bekannt ist, das wirklich das einwandfrei ausdrückt. Nein, natürlich ist es alles noch in der Dynamik und wir müssen halt sehen, wo da der richtige Weg ist, der auch, sage ich mal, das Ziel erfüllt, dem Verbraucher die Informationen zu liefern, die er sich wünscht. Und da sind ja auch wieder alle unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz soll uns das doch nicht abhalten, diesen Weg weiterzugehen und weiter zu kommunizieren. Im Gegenteil. Und natürlich sind wir jetzt eben da, dass wir eine Vielzahl an Aussagen und Methoden und Labels, Siegels etc. haben. Und wir natürlich gucken müssen, dass wir da einen Regelungsrahmen schaffen, damit wir einfach wieder einen fairen Wettbewerb haben. Und ich glaube, darum geht es eben auch den Unternehmen, dass da, wo Einzelne vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind, sich auch eben wieder darauf besinnen, dass wir gemeinsam das Regelwerk brauchen und nach gleichen Spielregeln dann einfach spielen. Das ist, glaube ich, einfach der Kern der Sache, wo wir jetzt gerade drüber diskutieren.
Herr Gallenkirchen, ist das auch Ihre Erfahrung, dass Unternehmen Gutes tun, fair produzieren, bio produzieren und dann nicht drüber reden?
Den Eindruck habe ich jedenfalls nicht. Wir sehen ja eine sehr große und immer weiter wachsende Zahl von grünen Werbeaussagen eigentlich. Das ist inzwischen eine schiere Masse geworden. Es ist ja fast unmöglich, inzwischen ein Produkt zu finden, auf dem nicht irgendetwas als nachhaltig oder umweltfreundlich oder was auch immer beworben wird. Ich glaube, dass die Masse an grünen Werbeaussagen und Labeln im Moment eigentlich viel zu groß ist, um noch irgendeinen Mehrwert zu bieten. Genau weil es nicht das eine Siegel gibt und es auch gar nicht möglich ist eigentlich, das eine Siegel zu haben, das das ideale Produkt kennzeichnet, muss man sich eben an die einzelnen Aussagen halten. Dadurch, dass es so viele sind, ist es aber dann fast unmöglich, Produkte voneinander zu unterscheiden. Und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, dass es gemeinsame und einheitliche Regeln gibt. Einerseits eben, um diese Menge an Werbeaussagen zu begrenzen, aber auch, wie Frau Sabet ja gesagt hat, um den Unternehmen selber wieder mehr Sicherheit zu geben, darüber zu kommunizieren, was sie eben tatsächlich belegen können. Und das wäre ja dann mit der Regelung auch möglich.
Ich möchte das tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ich diesen Trend um das sogenannte Greenhushing, also diese Strategie zu sagen, wir machen zwar Nachhaltigkeitsmanagement, aber wir vermeiden eigentlich Kommunikation darüber, den erlebe ich schon. Und die Diskussionen sind durchaus lebhaft, gerade aufgrund der doch nicht ganz unerheblichen Haftungsrisiken, die wir jetzt inzwischen auch dann in den Themen haben, die einerseits natürlich gut sind, weil sie eine gewisse Ernsthaftigkeit, einen gewissen Druck auf das Thema bringen, aber für viele Unternehmen tatsächlich, glaube ich, im Moment schlicht und ergreifend kaum kalkulierbar sind. Also wir reden ja auch bei der Green Claims Directive mit 4% des Jahresumsatzes als mögliche Geldstrafen auch über Summen, die kein Unternehmen ja mal ebenso aus der Portokasse bezahlen kann. Also ich sehe das schon, dass Unternehmen tatsächlich inzwischen sehr, sehr verunsichert auch zum Teil sind. Das mag jetzt für die großen Lebensmittelkonzerne nicht ganz so gelten, weiß ich nicht, aber gerade wenn ich so in den Mittelstand schaue, diese Unsicherheit, die ist schon echt spürbar.
Aber genau deshalb sind einheitliche Regelungen ja auch so wichtig. Mhm. Also wir hatten eben das Beispiel klimaneutral. Da gibt es ja von Gerichten Urteile in jede Richtung, dass es komplett verboten wird, dass es substantiiert werden muss, dass es komplett erlaubt wird. Je nachdem, welches Gericht man fragt, gibt es unterschiedliche Auslegungen und dadurch entsteht natürlich Unsicherheit. Und dann weiß man als Unternehmen nicht, kann ich dann diesen Claim jetzt noch verwenden oder nicht. Mit einheitlichen Regeln habe ich wesentlich mehr Orientierung dabei.
Da sehe ich tatsächlich aber auch bei der jetzt vorliegenden Green Claims Directive auch noch eine Menge Unschärfe tatsächlich. Ne? Also wenn ich allein solche Aussagen darin lese, wie es muss auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik sein, allein darüber kann man wahrscheinlich eine Menge Prozesse führen. Was ist da jetzt der aktuelle Stand der Wissenschaft? Gerade wenn wir in so vielleicht komplexe Themen reinschauen wie Biodiversität. Also ich sehe dann noch mit der Green Claims Directive noch nicht diesen Wurf, der da wirklich völlige Rechtssicherheit an der Stelle schafft. Das wird sicherlich auch erst durch Rechtsprechung entsprechend auskommentiert werden müssen. Insofern, es ist ja dann glücklicherweise so, dass wir beispielsweise dann europaweit einen einheitlichen Rahmen haben. Aber das ist mit Sicherheit noch nicht der Wurf, der alle Unsicherheiten beseitigt.
Da würde ich gar nicht widersprechen. Also, dass es da noch viel Verbesserungspotenzial gibt, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein guter erster Schritt in die Richtung.
Wie sieht es denn mit den Kosten aus, Frau Sabet? Wird da von den Unternehmen nicht befürchtet, dass da enorm hohe neue Kosten auf sie zukommen? Und das in einem Preismarkt wie dem deutschen Lebensmittelmarkt, der ja extrem hart umkämpft ist?
Das haben wir grundsätzlich ja bei dem Thema in der Regel erfordert, das Nachhaltigkeitsmanagement immer allerhand Investitionen, die erstmal getätigt werden müssen und wo es eine Weile braucht, ehe die sich rentieren. Und natürlich haben wir auch eine komplette Ungewissheit, wie lang dauert zum Beispiel dann der Prüfprozess bei den zuständigen Stellen nach dieser neuen Richtlinie. Welche Kosten kommen da auf uns zu? Das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass es zum einen strikte Fristen gibt, bis wann sich die Behörde zurückgemeldet haben muss und dass es natürlich auch sowas wie eine Kontrolle gibt, also oder auch eine Möglichkeit gegen Entscheidungen, sofern das notwendig erscheint, auch mal Beschwerde einlegen zu können, weil wie gesagt, das ist eine Richtlinie, das werden eben die Mitgliedstaaten alle für sich selber auslegen und wir erleben ja so schon auch in Deutschland, dass Behörden unterschiedliche Auffassung sein kann. Wie soll es denn erst aussehen in über 20 Mitgliedstaaten? Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir da eine gute Kontrolle hineinbekommen, aber eben auch, dass das sehr zügig und mit strikten Fristen gehandhabt wird.
Gute Kontrolle und zügig, geht das?
Die KI soll es ja wieder regeln. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Lösungsidee, ne? Also auch mit KI zu arbeiten.
Aber wenn ich es richtig verstehe, könnte es durchaus passieren, da es sich um eine Richtlinie handelt, dass eine Aussage in Deutschland erlaubt ist, in der Slowakei nicht und in Tschechien dann wieder oder andersherum?
Das möchten wir dringend vermeiden und das würde auch absolut den Grundsätzen des Binnenmarktes widersprechen und deswegen ist es, glaube ich, da auch so wichtig, dass die Richtlinie da dann doch bei den Vorgaben sehr genau ist und auch sehr rechtssicher ist. Und dass wir eben auch eine Kontrollinstanz haben oder eben die Möglichkeit, dann eben auch gegen Entscheidungen ja nochmal einen Einwand einzureichen.
Was bedeutet es denn für ein Unternehmen, für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, wenn es eben versucht, so nachhaltig, wie es momentan geht, umweltfreundlich, sozialverträglich zu produzieren? Wird das von den Verbraucher und Verbraucherinnen gewürdigt?
Schön wär's.
Also zum Teil ja, aber natürlich noch nicht in der Gänze, wie es notwendig ist. Natürlich, ich habe es angesprochen, es bringt am Anfang auf jeden Fall immer mehr Kosten. Die muss man probieren, natürlich irgendwo über den Preis auch wieder reinzuwirtschaften. Aber auch da schon allein die Preisverhandlungen mit dem Einzelhandel sind äußerst schwierig. Da kann man schon in erster Stufe nicht alle Vorstellungen durchsetzen. Und der Endverbraucher trifft dann eben auch nochmal eine Entscheidung, wie hoch seine Mehrzahlung Bereitschaft ist. Und ich glaube, deswegen komme ich nochmal zurück auf den Gedanken, es ist halt alles ein Prozess, es wird nicht alles mit einmal realisierbar sein. Insofern ist es gut, wenn man da in den maßvollen Schritten vorangeht. Und das ist aber auch das, wie ich es jetzt bei den Unternehmen wahrnehme, dass man eben immer wieder abwägen muss, die Ziele, die ich mir setze, ökologisch, sozial, wie kann ich die dann eigentlich auch finanzieren und kann der Verbraucher das am Ende tragen? Und Nachhaltigkeit lebt eben davon, dass ich so eine Zielkonflikte lösen muss und mitunter vielleicht auch mal Entscheidungen treffen müssen, die dann eben mehr für die Ökonomie sprechen.
Sie spielen ja mit Ihrer Frage wahrscheinlich auf die berühmte Attitude-Behavior-Gap bei Verbrauchern an, also die Lücke zwischen der in Umfragen häufig geäußerten Meinung, dass man für mehr Nachhaltigkeit sei, und dem tatsächlichen Kaufverhalten dann. Dass es die gibt, ist unbestritten. Ich glaube aber, wir haben schon verschiedene Gründe dafür jetzt hier in der Diskussion schon angesprochen. Zum einen, Nachhaltigkeit ist nur einer von mehreren Aspekten, anhand dessen man Konsumentscheidungen trifft. Der Preis ist gerade im Lebensmittelbereich und gerade in den letzten Jahren ein immer wichtigerer Faktor geworden. Also wir haben ja eine allgemein sehr hohe Inflation gehabt im Zuge des russischen Angriffskriegs, aber im Bereich Lebensmittel nochmal besonders hoch, zumindest bis vor kurzem. Und deshalb auch da sind Verbraucher schon stark belastet worden. Und ich glaube, auch da nochmal der Appell für einheitliche Regelungen, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass Werbeaussagen tatsächlich kein Greenwashing sind, dann wären viele VerbraucherInnen auch noch eher bereit dafür, etwas mehr Geld für nachhaltige Produkte auszugeben. Dass sie das jetzt schon sind, zeigt sich ja allein schon an der Tatsache, dass so viel damit geworben wird, weil es würde ja nicht gemacht, wenn es nicht gekauft würde.
Aber ist es wirklich das wahre Interesse an einer Umweltverträglichkeit, an einer Nachhaltigkeit, Herr Wagner, oder möchten die Verbraucher und Verbraucherinnen einfach nur das gute Gefühl, dass sie was gekauft haben? Und dann interessiert sie das, was dahinter steht, nicht immer so ganz hundertprozentig.
Nein, das würde ich den Verbrauchern echt nicht unterstellen wollen. Ich glaube, die hängen auch in einem gewissen Dilemma natürlich auch immer fest. Ne? Also zum einen ist es ja auch gar nicht so einfach, sich die Informationen zu beschaffen. Man kann ja auch nicht besser Bescheid wissen als der Gemüsehändler, als der einem das Auto verkauft. Es gibt so viele Bereiche, in denen wir Konsumenten sind, das ist uns ja gar nicht sozusagen zuzumuten, dass wir in allen Bereichen da auch wirklich so tief einsteigen. Insofern würde ich das gar nicht als interessiert sie nicht bezeichnen. Es ist auch einfach aufmerksamkeitsökonomisch einfach gar nicht möglich.
Ja. So kompliziert.
Ja, es ist einfach zu viel. Ne? Es ist einfach zu viel. Diese Woche ist ja auch von der Plattform utopia.de die neueste Verbraucherbefragung rausbekommen. Ich glaube, 8.500 wurden ungefähr befragt. Und da sehen wir schon sehr viele positive Dinge. Also es ist wirklich ziemlich Mainstream geworden, auch den eigenen Beitrag zu akzeptieren, dass man sich auch Konsum auch entsprechend umstellen muss. Wir haben natürlich da aber genau die Probleme, die wir eben hier besprochen haben, sind da auch wieder aufgetaucht. Also der Preisdruck durch die Inflation natürlich auch. Viele Menschen haben auch am Ende nur eine sehr begrenzte Anzahl an Euros im Monat, die sie ausgeben können. Und dann spielt eben auch andere Kriterien als Nachhaltigkeit eine größere Rolle. Gleichzeitig haben wir da aber auch so Trends, die wir auch sonst gesamtgesellschaftlich haben, auch den sehen wir im Nachhaltigkeitsbereich sehr stark, dass wir immer stärker eine Polarisierung haben zwischen Leuten, die das sehr, sehr gründlich in ihrem Leben bedenken und akzeptieren und versuchen umzusetzen, und den Menschen, die uns immer stärker verloren gehen in dem Thema, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr hören, alle reden von Nachhaltigkeit, Klimawandel. Und da sehen wir, das hat die Studie leider auch gezeigt, inzwischen auch tatsächlich auch eine beginnende oder sehr, sehr starke Polarisierung, sodass uns große Teile, und da reden wir wirklich von keinen kleinen Teilen der Bevölkerung, 30-40% langsam in dem Thema auch verloren gehen.
Heißt das im Umkehrschluss für ein Unternehmen, wenn ihm nachgewiesen wurde, dass es Greenwashing betrieben hat, dass es halt dann einen kurzen Shitstorm gibt, aber nach einer Woche ist alles wieder ruhig, oder muss man da doch mit ernsthafteren Konsequenzen rechnen?
Das, finde ich, sieht man relativ selten, diese ernsthaften Konsequenzen. Also da habe ich mir schon die letzten Jahre häufiger mal verwundert die Augen gerieben, wie schnell solche Aufregungskurven auch wieder abflachen, in welchem Rhythmus die hintereinander dann noch teilweise kommen. Das haben wir selbst bei den Großskandalen gesehen. Denken wir jetzt nur mal an sowas wie den VW-Skandal, dass das doch erstaunlich wenig tatsächlich langfristige Wirkung gezeigt hat.
Glauben Sie, Herr Gallenkirchen, wenn wir jetzt einen Claim hätten, der eine momentan größtmögliche Sicherheit bietet, würde sich das Interesse wieder verstärken?
Ich glaube schon, dass das einer der Aspekte ist, wenn auch klar wäre, dass man sich eben auf Claims wieder mehr verlassen könnte, dass das dazu beitragen könnte, dass das Interesse wieder steigt und dann auch wieder mehr nachhaltig gekauft wird.
Ich möchte nochmal auf den Anfang der Sendung zu sprechen kommen. Da sprachen wir über den Begriff klimaneutral und dass der per Definition, oder noch ist er ja nicht definiert, voraussetzen würde, dass das Produkt überhaupt gar keine Klimakonsequenzen hatte während der Produktion und nicht nur, dass nachher ausgeglichen wird. Aber gibt es sowas? Gibt es ein Produkt, das ohne CO2-Ausstoß, ohne Wasserverbrauch, ohne Umweltschäden produziert wird? Gibt es das?
Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann Produkte betrachten, aber zum Beispiel auch Produktionsstätten und Betrieben. Ne? Also es gibt die Klimaneutralität des Unternehmens, Klimaneutralität des Produktes. Wir haben in der Tat zum Beispiel doch immer mehr klimaneutrale Produktionsstandorte in der Lebensmittelproduktion in Deutschland. Das ist auch in dem Sinne ein bisschen einfacher zu erreichen und zu machen, weil ich da im Wesentlichen auf, sage ich mal, meine eigenen Daten angewiesen bin. Beim Produkt hänge ich halt immer auch an Sekundärdaten aus der gesamten Lieferkette. Und das ist halt für den Hersteller immer sehr, sehr schwer zugänglich. Insgesamt müssen wir, glaube ich, klarstellen, dass Klimaneutralität aktuell immer netto null heißt. Das heißt, es geht aktuell nicht ohne Kompensationen. Das ist ja auch eine wesentliche Diskussion, die wir haben. In welchem Maß darf das eben sein? Ohne geht es nicht. Das ist die erste Aussage. Die zweite ist, aber es muss schon eine ganz klare Kaskade geben. Also es geht nicht, dass man sagt, meine kompletten Emissionen, die ich habe, die kompensiere ich jetzt einfach und lehne mich dann zurück, sondern es muss schon so sein, dass ich erst darauf gucke, was kann ich vermeiden, das, was ich nicht vermeiden kann, wie kann ich das reduzieren? Und erst wenn dann nichts mehr geht, ja, okay, dann müssen Kompensationsansätze zum Tragen kommen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Aber ich glaube, wenn man dieser strikten Kaskade folgt, ist es auch absolut verständlich und zulässig, Kompensationen dann auch zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, auch für den Verbraucher nachvollziehbar.
Also was die Nachvollziehbarkeit für VerbraucherInnen angeht, da würde ich ein bisschen widersprechen. Wir haben das tatsächlich auch im vergangenen Jahr untersucht, inwieweit der Zusammenhang zwischen Klimaneutralität und Kompensation VerbraucherInnen bewusst ist. Und dabei konnten nur ungefähr 10% der Befragten das tatsächlich korrekt erklären, wie der Begriff Klimaneutralität zustande kommt. Wo ich Ihnen aber zustimmen würde, ist, dass diese Kaskade und der Zusammenhang Erstreduktion und nur nicht vermeidbare Emissionen zu kompensieren ein sehr wichtiger ist. Leider passiert das aktuell auch nicht in dem Maße. Das gab in den letzten Jahren immer mal wieder von verschiedenen Medien Recherchen, die gezeigt haben, dass eben häufig nur auf Kompensation gesetzt wird und die Kompensationsmaßnahmen dabei häufig gar nicht kontrolliert werden, genauso wenig wie die Menge der Emissionen, die im Produktionsprozess entsteht, kontrolliert wird. Und das ist eine Situation, die wir nicht haltbar finden im Moment.
Ich würde an der Stelle auch nochmal dafür werben wollen, auch vielleicht für die interessierten Verbraucherinnen und Verbraucher, die zuhören, dass wir tatsächlich nicht in diese Falle geraten, Klimaneutralität mit Nachhaltigkeit gleichzusetzen. Ja, also das halte ich für eine ganz wesentliche Botschaft. Auch diese Anstrengung um Berichterstattung, welche Themen sind relevant, materiell, geraten dann eine Falle, wenn wir das sozusagen als das einzige Thema an der Stelle ansehen. Das gehört auch schon mit zur Verantwortung der Unternehmen, dafür zu sorgen, dass auch klar wird, dass das nicht das einzige Thema ist, was wir hier zu bearbeiten haben.
Also das Nachhaltigkeit mehr als Klimaschutz bedeutet. Ja, genau. Auch Umweltschutz, soziale Standards, die eingehalten werden.
Genau.
Unsere Art des Konsums, die wir haben, die ja sehr schnelllebig ist, nach wie vor, verträgt die sich überhaupt in der Form, in der wir sie jetzt praktizieren, mit Nachhaltigkeit, wie immer man sie definiert, oder müssten wir da auch ehrlicherweise sagen, da müssen wir Abstriche machen?
Ich glaube, dass wir da tatsächlich Abstriche machen müssen, dass die Werbung mit Nachhaltigkeit und deren Regulierung nur einer von sehr vielen Aspekten ist. Einerseits Aspekten der Regulierung, also wir hatten das Lieferkettengesetz angesprochen, aber auch natürlich der gesamten Produktion und damit auch des Konsums. Ich glaube, dass sich in allen Bereichen da etwas wird verändern müssen, um tatsächlich von wirklicher Nachhaltigkeit sprechen zu müssen.
Müssen wir da anders kommunizieren, Herr Wagner?
Naja, wir haben ja tatsächlich ein riesiges Dilemma an der Stelle. Der Konsum des einen ist der Verdienst des anderen. Wir leben alle von dieser Art der Wirtschaft sehr, sehr gut. Und das basiert eben auf einem nicht nachhaltigen Wirtschaftsmodell. Und es ist natürlich völlig eigentlich relativ logisch zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Aber das Problem ist ja, dass wir zwar sehr, sehr viele utopische Zustände haben, die wir uns theoretisch ausdenken können. Postwachstum, Degrowth, selbst so alte Modelle wie Marxismus werden an anderer Stelle wieder ausgepackt. Wir wissen aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht genau, wie die Transformation tatsächlich funktionieren soll. Weil wir eigentlich einen hochdrehenden Turbomotor haben, den wir, während er auf Volltouren läuft, umbauen müssen, ohne dass er stehen bleibt oder ohne dass er explodiert. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Da müssen wir über sehr, sehr viele kleine Schritte experimentieren und gucken, wie kommen wir weg von diesem wachstumsgetriebenen Modell, ohne dass uns diese ganzen anderen Faktoren sozusagen tatsächlich dann um die Ohren fliegen.
Das wäre tatsächlich dann ein Thema schon für das nächste Forum. Wir sind aber jetzt am Ende dieses Forums mit der Schlussrunde. Und eine Frage an Sie alle angesichts dessen, was Herr Wagner gerade gesagt hat. Haben wir die Chance, in den nächsten 5 oder auch 10 Jahren unsere Produkte so zu kennzeichnen, dass ich an der Supermarkttheke weiß, das, was ich kaufe, wurde unter hohen sozialen und Umweltstandards produziert? Frau Sabit?
Definitiv. Ja, es wird aber nicht drumherum zu kommen sein, dass man auch noch weitere Informationsquellen als das Label braucht. Und es braucht das Zusammenspiel, es braucht eine nachhaltige Produktion und einen nachhaltigen Konsum. Also es müssen beide gleichermaßen mitdenken und dann funktioniert das auch.
Ich würde Ihre Frage, glaube ich, mit Jein beantworten. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit der Green Claims Richtlinie. Wie sie dann am Ende ausgestaltet wird, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen und auch, wie sie umgesetzt wird. Und hinzu kommt ja noch der Aspekt, dass die Green Claims Richtlinie nur umweltbezogene Werbeaussagen regelt. Deshalb aus meiner Sicht eher ein Jein dazu, ob wir in 5 bis 10 Jahren uns wirklich auf alle diese Aussagen verlassen können.
Also ich bin da tatsächlich sehr positiv gestimmt, sehr hoffnungsvoll. Ich glaube, dass wir im Bereich Reporting und auch dieser Green Claims Directive, dass wir da sehr, sehr wichtige Fortschritte gemacht haben, das auch in die Breite zu tragen, wirklich gleiche Spielbedingungen für alle zu schaffen. Ich bin eher der Auffassung, dass tatsächlich sowas auf Unternehmensebene noch wichtiger wird als auf Produktebene. Ich glaube, dass wir da wirklich an Grenzen stoßen, was an Vermittelbarkeit auch am Point of Sale auch möglich ist. Ich glaube, dass Unternehmen sich viel, viel breiter auch mit ihrem grundsätzlichen Geschäftsmodell natürlich an der Stelle auch befassen müssen und das auch über Zertifizierungsprozesse transparent machen sollten, wie sie sich als Gesamtunternehmen tatsächlich dieser Strategie auch verpflichten. Da bin ich sehr positiv, dass das tatsächlich auch dazu führen wird, dass wir als Verbraucher am Ende deutlich informiertere Entscheidungen auch fällen können.
Und das war's für heute im SWR Kulturforum. Bio, fair und klimaneutral, wie glaubwürdig sind Öko-Labels? Ich bedanke mich bei Jochen Gallenkirchen, Referent nachhaltiger Konsum beim Bundesverband Verbraucherzentralen, bei Professor Ricardo Wagner, Professor für nachhaltiges Management und Kommunikation an der Fresenius Hochschule in Köln und bei Stefanie Sabet, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören.